aus der Jesus-Trilogie, Band 1, Jesus, die erste Indienreise, liest der Autor Horst Gunkel das Kapitel mit der Nummer 17, Ama Yadu, der Gans hatte. Maharadesh hatte Jesus zwei Münzen mitgegeben, so dass er den Fährmann bezahlen konnte, der ihn ans andere Gangesufer übersetzte. Die zweite Münze war dann für die Überquerung des Flusses Sone eine Woche später. Jetzt, am Ende der Regenzeit, führten die Flüsse nämlich noch reichlich Wasser. Auf seiner Wanderung gelangte Jesus durch eine Landschaft, die relativ eben war und nur kleine Hügel aufwies. Es gab sehr viel Landwirtschaft, etliche Dörfer und hin und wieder ein Städtchen. Eigentlich hatte sich in dieser Gegend nicht viel verändert, seit der Buddha 500 Jahre zuvor bei Benares die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfachen Pfad gepredigt hatte. Benares und Rajagriha waren auch damals zwei der wichtigsten Städte, in denen er sich aufhielt. Auf den gleichen Straßen wie Jesus jetzt waren 5 Jahrhunderte zuvor der Buddha und auch Mahavira gewandert und hatten ihre jeweiligen Lehren verbreitet. Gern wollte dies auch Jesus tun, wenn er ausgelernt hatte. Allerdings glaubte er nicht, dass er jemals ein so großer spiritueller Meister werden könne, wie es diese beiden waren. Jesus war das Umherreisen inzwischen gewohnt. Seit er mit dem Prakrit keine Probleme mehr hatte, fand er auch schnell Kontakte zu den Menschen. Es dauerte nicht einmal 2 Wochen, da hatte er Rajagriha erreicht. Es war Abend, als er in die Stadt gelangte. Zunächst machte er einen Rundgang und fand einen Schlafplatz hinter dem Tempel, wo schon mehrere Personen lagen. Und am nächsten Tag suchte er keineswegs gleich Amar Yadu auf, sondern ging zum 1,5 Stunden entfernten Berg Kretakuta, dem Lieblingsberg des Buddha, wovon er Geschichten während seiner Zeit in Purushapura gehört hatte. Dieser Berg war nicht allzu hoch, aber die Aussicht sowohl auf die Stadt als auch weit über die Ebene, in der sich immer wieder kleine Hügel erhoben, war wirklich majestätisch. Man konnte sich hier wirklich dem weltlichen Treiben entzogen und dem Himmel näher fühlen. Jesus wunderte sich nicht, dass der Buddha sehr gerne hierher ging, um die Aussicht zu genießen und zu meditieren. Also setzte sich Jesus auch zur Meditation nieder, dankte dem gütigen Gott für all das Gute, was ihm auf seiner Reise widerfahren war, und bat, dass er den Guru Ama Yadu finden und bei ihm lernen konnte. Am frühen Nachmittag stieg er dann wieder vom Berg herunter. Direkt an dem Weg nach Rajagriha und nur 500 Meter vom Kretakuta-Berg entfernt, befand sich ein Kloster mit augenscheinlich buddhistischen Mönchen. Er sprach einen Mönch, den er dort vorfand, an. »Guten Tag, Ehrwürdiger. Mein Name ist Jesus. Ich komme aus der Provinz Syrien im Römischen Reich und pilgere auf den Spuren Buddhas. Das hat mich hierher zum Kretakuta geführt, ein ebenso schöner wie eindrucksvoller Ort, wo auch der Erhabene meditiert haben soll.« Der Mönch war hoch erfreut. »Wie schön, euch hier begrüßen zu können, Jesus. Mein Name ist Ariyamitta. Ich kann euch versichern, dass der Buddha oft hier war. Außerdem hat auf diesem Berg das erste buddhistische Konzil, nur wenige Monate nach dem Todesbuddha stattgefunden. Das ist auch der Grund, warum unser Kloster, das Chivaka Amravana Vihara, hier liegt. König Bimbisara hat den hiesigen Hain einst dem Erhabenen geschenkt. Hier wurde der Buddha auch medizinisch behandelt, wenn er krank war. Dazu hat König Bimbisara seinen Leibarzt zur Verfügung gestellt. Dessen Name war Chivaka, daher der Name unseres Viharas, unseres Klosters. Ach ja, jetzt verstehe ich den ganzen Namen, freute sich Jesus. Es heißt demnach Mangohain-Kloster des Arztes Chivaka. Dann muss es aber schon sehr alt sein. Der Mönch nickte. Du hast recht, Jesus. Aber zu Buddhas Lebzeiten war hier noch kein Kloster. Allenfalls einige Palmdachhütten, in denen Buddhas Mönche die Regenzeit verbrachten. Der Buddha verbrachte diese meist in Jedahain bei Savatthi. Die ersten festen Gebäude dürften hier etwa 30 bis 50 Jahre nach Buddhas Parinibbana, wie wir seinen Tod nennen, errichtet worden sein. Also vor gut 500 Jahren. Aber etwas ganz anderes. Möchtest du nicht hereinkommen und uns mehr von dir erzählen? Du könntest auch im Ordination nachfragen. Dann würde dich unser Abt als Novizen annehmen. Das wollte Jesus gerade nicht, denn das war bereits ein anderes Mal schiefgegangen. Außerdem war er mit einer ganz anderen Absicht hierher gekommen. Daher sagte er, eigentlich suche ich primär nach etwas anderem. Ich habe gut ein halbes Jahr in Benares bei Maharadisch gelernt. Dieser hat mir empfohlen, Amayadu in Rajagriha aufzusuchen. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finden kann? Die Enttäuschung war Aryamitra anzusehen, der jetzt auch einen Schritt zurücktrat. Aber das sind doch Hindu-Gurus, die irgendwelche Zauberkunststücke vorführen, um Spenden zu bekommen. Was willst du denn dort? Jesus antwortete, ich glaube, das könnte mir weiterhelfen bei meiner späteren Tätigkeit in Palästina. Kannst du mir den Weg dorthin sagen? Aryamita konnte es und tat es auch. Dann wandte er sich traurig ab. Danke, sagte Jesus und wendete sich zum Gehen. Doch kaum 5 Schritte später hörte er Aryamita nochmals sprechen. Jesus sah sich um. Jesus, eins noch. Ich finde es schade, dass du dorthin gehst. Ich kann auch nicht verstehen, warum. Du scheinst mir aber einer von den Guten zu sein. Wenn du in einiger Zeit mit den Hindus durch bist, dann komm wieder zu uns. Ich hätte dich gern hier. Ich bin mir sicher, dass wir das spirituell Anspruchsvollere zu bieten haben. Jesus lächelte. Danke, Aryamita. Du bist wirklich, wie dein Name sagt, ein edler Freund. Ich werde es mir merken. Danke, bis dann. Jesus merkte es sich wirklich. Jetzt jedoch ging er noch 200 Meter auf der Straße Richtung Rajagriha und bog dann nach links ab auf den Weg, der zum Flüsschen Dada führte. Der Weg folgte kurz dem Flusslauf, dann sah Jesus in einem Hain einen Ashram, ganz ähnlich dem, in dem er bei Maharadisch praktiziert hatte, allerdings von geringerem Umfang. Jesus versuchte, einen Eindruck von diesem Ashram zu bekommen, der wie eine kleine Nomadensiedlung wirkte. 4 Hütten von jeweils etwa 10 Quadratmeter Fläche waren mit Palmblättern gedeckt und wirkten recht erbärmlich. Eine Hütte stand abseits. Sie war zwar auch mit Palmblättern gedeckt, darauf aber lag ein Tigerfell, an dem der Kopf noch dran war. Der Kopf war vermutlich präpariert. Vor der Hütte rechts und links zum Eingang stand jeweils ein Elefantenstoßzahn. Diese Hütte war offensichtlich die Behausung von Amayadu. Sie war Zeichen eines großen Selbstbewusstseins, eines großen Ego. Es dürfte schwer werden, mit diesem Guru ein ähnlich freundschaftliches Verhältnis aufzubauen wie mit Maharadesh, sagte sich Jesus. In diesem Moment spürte der Galiläer eine leichte Berührung an seiner rechten Wade, die unterhalb des Knies unbekleidet war. Eine Katze, dachte Jesus und schaute herunter. Er sah allerdings einen mächtigen Leoparden, der ihn abschätzend, aber leicht feindlich ansah. Jesus wusste, was das zu bedeuten hatte. Guten Tag, ehrwürdiger Amayadu, mögen die Götter allzeit mit euch sein, sagte Jesus. Dann drehte er sich langsam um. Vor ihm stand ein kleiner Inder mit einem großen Selbstbewusstsein. Rechts und links von ihm saß jeweils ein Gepard. Auch eine Demonstration von Macht über Mensch und Tier, sagte sich Jesus. Denn Leoparden und Geparden leben gewöhnlich nicht in Trau der Gemeinsamkeit, sondern in ständiger Rivalität, da sie Fressfeinde sind. Haben Geparden etwas erlegt und ein Leopard kommt dazu, sichert er sich die Beute, indem er die Geparden vertreibt. Diese lauern dann gewöhnlich, bis das stärkere Tier sein Mahl beendet hat, und kommen dann zurück zum Jagdopfer, wo sie sich daraufhin mit den Resten begnügen müssen. Aber dieser Amayadu, dem war es offensichtlich gelungen, die Tiere so abzurichten, dass sie miteinander und auch mit den Bewohnern des Ashrams leben konnten. Der Guru aber hatte den Neuankommenden aus der Ferne schon einige Zeit beobachtet, um ihn einschätzen zu können. Denn er war ein vorsichtiger Mann, der gern mehr über andere Menschen wusste, als diese im Gespräch preiszugeben bereit waren. Er hatte ein geübtes Auge, um in dem Verhalten der Menschen lesen zu können, was in ihrem Kopf vorging. Und zwar oftmals, bevor die es selbst wussten. »Sei mir gegrüßt, Jesus von Nazareth«, sprach der Guru den Galiläer an und machte damit deutlich, dass er entweder hellsichtig war oder über ein ausgezeichnetes Spitzelsystem verfügte. Er sagte weiter, »Du warst zuletzt bei Maharadesh als Schüler, hast die unkörperlichen Vertiefungen geübt, seine Dämonenaustreibungen und die mäßig guten Wundertaten bzw. Tricks kennengelernt. Das war dir aber nicht genug. Du wolltest zum Besten. Du wolltest dem Großmeister aller Fakire von Bharat Ganarachia und den Rest dieser Welt, also hierher. Sag mir, Jesus, was bringst du mir mit?« Das war eine überraschende Frage. Damit hatte Jesus nun wirklich nicht gerechnet. Er antwortete, »Ich, Jesus von Nazareth, bin als besitzloser Schüler nach Bharat Ganarachia gekommen. Ich bringe euch mein Vertrauen und die Früchte meiner noch recht unvollkommenen Weisheit mit. Ich bringe euch meine meditative Erfahrung in allen acht Jhanas und meine Tatkraft im Verfolgen des Guten mit. Meister, ich bringe euch meine hellwache Achtsamkeit mit. Möget ihr aus mir einen machen, der euch als Guru Ehre macht. Ich werde euch preisen, wenn die Menschen sich wundern, dass ich Dinge sehen, die sie nicht können, und ihnen sagen, das habe ich beim höchsten, im höchsten Maße ehrwürdigen Amayadu gelernt. Ich bin nur ein einfacher Schüler, aber er, Amayadu, ist der Meister aller Meister von Bharat Ganarachia. Der Guru sah Jesus mit zusammengekniffenen Augen an. »Das sind alles nette, aber hohle Worte, Jesus. Ich verlange, dass du mir die Hälfte aller Erträge, die du aus deinen Vorführungen erwirtschaftest, abgibst. Du hast sie mir jedes Jahr im Frühsommer vor Beginn der Regenzeit abzuliefern. Andernfalls, oder wenn du mich bezüglich der Höhe der Erträge betrügst, wirst du die folgende Regenzeit nicht überleben.« Na, das war doch mal eine Ansage. Jesus brauchte nicht zu überlegen. Er, der vorhatte, keinerlei Erträge aus Vorführungen zu erwirtschaften, antwortete: »Nein, ehrwürdiger Guru, großer Meister, Gigant unter den Fakiren von Bharat Ganarajiya, ich werde dir nicht die Hälfte meiner Erträge abgeben, sondern zwei Drittel. Du bist als Schüler angenommen und kommst zu einem guten Zeitpunkt. Morgen beginnen wir mit einem neuen Thema, Schlangenbeschwörungen.« Dann stieß der Guru einen schrillen Pfiff aus. Kurz darauf kam ein Mann, der kaum älter war als Jesus. Er warf sich auf dem steinigen Weg vor dem Guru nieder und fragte: »Was ordnet mein Gebieter an?« »Anando, ab sofort wirst du mit Jesus zusammenarbeiten. Jesus ist fähiger als du. Er ist besser als du und wird erfolgreicher sein als du. Versteh dich also als sein Diener.« Der Guru drehte sich um und verschwand grußlos. Anando war ziemlich verstört. Er lernte bei diesem Guru bereits seit 4 Jahren. Er bemühte sich nach Strich und Faden und hatte durchaus schon schöne Erfolge erzielt. Aber jetzt wurde er zum Diener eines Anfängers degradiert. Das war so gemein! Jesus konnte sich gut in Anandos Empfindungen einfühlen. Er sagte: »Du hast gehört, was Amayadu gesagt hat. Wir wissen beide, dass er Gehorsam verlangt. Ich allerdings brauche keinen Diener. Was ich brauche, ist ein Freund. Anando, bitte sei mein Freund. Ich werde dich auch immer als einen Freund behandeln, nie als Diener.« Anando war nach dieser Versicherung durch Jesus etwas erleichtert, aber dennoch skeptisch. Er hatte, nicht nur hier, aber auch hier, gelernt, dass man mit Versicherungen bezüglich Treue, Freundschaft und Ähnlichem sehr vorsichtig sein musste. Jesus, der sich gut in andere Personen hereinversetzen konnte, wusste, wie es Anando ging, wie er sich jetzt fühlte. Aber er wusste auch, dass dieses vorsichtige Misstrauen Anandos allmählich nachlassen würde, wenn er Jesus erst besser kennen und damit auch schätzen gelernt hatte. »Ich bin hier neu«, sagte Jesus, »aber war schon in mehreren Gemeinschaften. Ich war 1 Jahr bei einer spirituellen Gemeinschaft in meinem Heimatland, bei den Essenern. Dort wurde alles miteinander geteilt. Man war sehr freundlich und studierte den Tanach, eine heilige Schrift. Dann war ich einige Monate in einem buddhistischen Kloster und in einem der Jains. Als letztes war ich mehr als ein halbes Jahr im Ashram von Maharadish bei Benares. Überall gab es einen recht klar strukturierten Tagesablauf.« Anando schüttelte den Kopf. »Das ist hier etwas anders, Jesus. Das hängt auch immer davon ab, wie Amayadu gerade drauf ist. Er ist ein großer Wundertäter. Man kann eine Menge von ihm lernen. Aber er ist eine schwierige Person und verlangt unbedingten Gehorsam. Manchmal arbeiten wir ein paar Wochen richtig intensiv. Dann passiert eine Zeit lang gar nichts. Amayadu führt dann Experimente für neue Tricks durch. Vor einem Vierteljahr mussten wir Schlangen fangen, Kobras. Einer von uns ist dabei umgekommen, aber das hat Amayadu gar nicht interessiert. Stattdessen hat er 3 Monate lang die Schlangen beobachtet, studiert und Experimente mit ihnen durchgeführt. Morgen soll der Unterricht in Schlangenbeschwören beginnen. Zuvor hatten wir mit Schmerzen experimentiert. Das war schrecklich. Wir mussten auf Dornen schlafen, kochende Milch über uns schütten und ähnliches mehr. Einige haben damals aufgegeben. Jesus fragte nach: Wie ist es mit der Ernährung? Die Essener sind normale Erwerbsarbeit nachgegangen. Die Buddhisten und Jains haben sich ihre Nahrung erbettelt. Und in Benares haben Laienanhänger uns täglich Nahrung gebracht. Wie ist das denn hier? Anando schüttelte den Kopf. Also wir betteln nicht. Es gibt Einnahmen, mit denen wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Einmal im Jahr sind wir für ein paar Wochen unterwegs und treten mit unseren Wundern in verschiedenen Städten auf. Amayado wird häufig auch zu Hochzeiten und anderen Feiern eingeladen, wo er gegen Bezahlung auftritt. Dann gibt es auch noch die ehemaligen, also die Leute, die hier eine Ausbildung erhalten haben und später dafür die Hälfte ihrer Einnahmen abgeben müssen. Jesus fragte nach: Also kauft ihr ganz normal auf dem Markt oder in Läden ein und bereitet dann die Mahlzeiten zu? Anando antwortete: Das machen unsere Frauen. Jetzt war Jesus verwundert. Eure Frauen? Hast du wirklich gesagt, unsere Frauen? Anando lächelte: Wir nennen sie unsere Frauen, weil es Amor Yadu so verfügt hat. Er hat ihnen auch Frauennamen gegeben. Sie erledigen die Hausarbeiten, also kochen, backen, waschen, putzen. Es sind diejenigen, die in der Hierarchie des Ashrams unter uns stehen. Obwohl sie auch aus der Kaste der Brahmanen stammen, wie alle hier. Andere werden gar nicht aufgenommen, außer dir. Aber das zählt nicht, weil du Ausländer bist. Amaya, du weißt, dass es außerhalb von Bharat Ganarajiya keine Kasten gibt. Die meisten wissen das nicht. Jesus fragte nach: Es gibt also neben seinen normalen Schülern auch diese sogenannten Frauen und offensichtlich auch Diener. Anando nickte. So kann man es sagen. Die Frauen leben alle in einer Hütte. Mahila, Machandra, Mala und Manika. Sie dürfen derzeit nicht an den Veranstaltungen und Übungen des Gurus teilnehmen, können aber darauf hoffen, eines Tages von ihm zu Männern befördert zu werden. Diener gibt es, außer jetzt mir, nur noch einen, und zwar Anik, den Diener Amayados. Inzwischen waren Jesus und Anando im Ashram angekommen. Anando stellte jeden Einzelnen vor. Außer die Frauen, die waren bei der Hausarbeit. Dann führte Anando seinen Herrn, also Jesus, im Ashram herum, wo es allerdings nicht viel zu sehen gab, mit einer Ausnahme, dem Tempel und natürlich der Hütte des Meisters, die sie allerdings nicht betraten. Der Tempel war deutlich größer als die Hütten. Er maß vielleicht 50 Quadratmeter. Es gab so etwas wie einen Altar. Auf dem brannte ein Öllicht, außerdem lagen einige Schriftrollen, aber auch Gefäße, deren Bedeutung Jesus nicht klar war, herum. Er fragte auch nicht danach. Er interessierte sich vielmehr für einige der abgebildeten Götterbilder. Es gab auch einige Statuen. Jesus fiel eine davon besonders ins Auge. Ganesh. Den kenne ich schon, es ist Ganesh, aber seine Bedeutung ist mir nicht klar, sagte Jesus. Anando antwortete: Dann werde ich dir Ganesh vorstellen, obwohl er in diesem Ashram keine wichtige Rolle spielt. Er ist der Sohn des Gottes Shiva. Shiva ist ganz wichtig, von dem erzähle ich dir auch noch etwas. Und seine Mutter ist die Göttin Parvati. Man kann sagen, diese drei zusammen stellen so etwas wie die ideale Familie dar. Sie sind gewissermaßen die heilige Familie. Eine Legende sagt, dass Ganesh nicht gezeugt wurde, sondern auf eine andere Art erzeugt. Shiva habe seine Frau nämlich lange Zeit allein zurückgelassen. Während dieser wurde sie von zahlreichen Verehrern bedrängt und belästigt, was Parvati gar nicht gefiel. Daher nahm sie ihr eigenes Ohrenschmalz, formte daraus ein Bällchen und hauchte ihm Leben ein. Und so entstand damals Ganesh. Allerdings noch mit einem ganz normalen Menschenkopf. Parvati ernannte ihn nun zum Oberbefehlshaber der himmlischen Heerscharen, mit denen er dafür zu sorgen hatte, dass die Göttin nicht mehr belästigt wurde. Nach vielen Jahren fiel Shiva wieder ein, dass er ja eine Frau hatte und er wollte sie besuchen. Dort stand allerdings Ganesh und ließ ihn nicht ein, denn er hielt ihn für einen der Verehrer seiner Mutter. Das ließ Shiva natürlich sich nicht bieten. Er nahm sein Schwert und schlug Ganesh den Kopf ab. Jetzt trat Parvati hinzu, beschimpfte Shiva, weil er ihren Sohn getötet hatte, und sagte ihm, er solle sich nie wieder blicken lassen. Entsetzt versprach Shiva seiner Gattin, dass er sofort losgehen wolle, um dem nächsten Lebewesen den Kopf abzuschlagen und diesem Ganesh aufzusetzen. Gesagt, getan. Shiva fand einen Elefanten, der in einem Kampf einen Stoßzahn verloren hatte, schlug ihm den Kopf ab und setzte diesen Kopf dem Ganesh auf den Hals. Jesus fand das alles ziemlich abartig. Und noch viel fremder als die Geschichten aus dem Tanach. Er fragte aber nur, was sind das denn für Dinge, die er in seinen vier Händen hält? Anandu erklärte, da hält er eine Süßspeise, nämlich sein Lieblingspudding. Das Beil steht für seine Geistesschärfe, mit der er die Dinge gut analysieren und unterscheiden kann. Die Blütenkette steht für die Fähigkeit, alles gut miteinander zu verbinden, weswegen die Menschen in diesem Land so gerne Blütenketten tragen. Dann hat er noch seinen abgesprochenen Stoßzahn, mit dem er ein heiliges Buch geschrieben hat. Aha, sagt Jesus, und was soll die Ratte darstellen? Anandu antwortete, die Ratte ist sein Reittier. Aha, sagte Jesus und fragte sich, wo er denn da hingekommen sei. Anandu bemerkte die Distanz, die Jesus zu all dem verspürte, und bemühte sich, dessen Augenmerk auf die wichtigeren Götter zu lenken. Das hier ist Shiva, einer der drei Hauptgötter. Die anderen beiden sind Brahma, der Schöpfer, und Vishnu, der Bewahrer. Shiva gilt als der Gott der Zerstörung. Diese drei bilden eine Trinität. Ohne den Schöpfer gäbe es nichts. Vishnu hat die Aufgabe, alles Gute, also auch die Schöpfung, zu bewahren. Allerdings gibt es nicht nur Gutes, sondern auch Verdorbenes. Hier kommt Shiva ins Spiel, der alles überhöhlte, zerstört und damit Platz macht für Neuschöpfungen. Jesus überlegte, und dann kommt wieder Brahma ins Spiel. Aber warum steht dann allein Shiva als große Statue über dem Altar? Sein Freund erläuterte ihm, für Amaryadu ist Shiva die zentrale Gottheit. Er verehrt ihn besonders. Also wenn ich einen Tempel zu gestalten hätte, würde ich Vishnu dorthin stellen. Jesus antwortete, ich glaube, ich würde Brahma, den Schöpfer, in den Mittelpunkt stellen. Doch im gleichen Moment wurde ihm etwas bewusst. Wenn er das Judentum reformieren wollte, musste er den Glauben an Jahwe zerstören. Er musste aber dafür sorgen, dass das Gute, gerade das Gute aus dem Dekalog, den 10 Geboten, bewahrt wurde. Und er musste etwas Neues schaffen. Die Ausrichtung auf den einen wahren und allmächtigen Gott, der die Verkörperung des Prinzips von Metta, von bedingungsloser und selbstloser Liebe, ebenso wahr wie von Karuna, von Mitgefühl und großer Hilfsbereitschaft. Also etwas schien doch an dem Gedanken von Trinität, Schöpfer, Bewahrer und Zerstörer dran zu sein. Jesus sah sich nunmehr um. Dann sagte er, aber es scheint hier im Raum noch eine zweite dominante Figur neben Shiva zu geben. Und das ist nicht Brahma und auch nicht Vishnu. Es ist eine schwarze Frau. Und sie wirkt auf mich bedrohlich. Auf dieser Darstellung hier hat sie vier Arme, an ihrer Halskette hängen Schädel, ihr Rock besteht aus abgeschlagenen Armen, als Ohrschmuck scheint sie ein totes Kind zu tragen. In einer Hand hält sie einen abgeschlagenen Schädel, in einer anderen eine Sichel und in einer dritten eine Schale mit einer roten Flüssigkeit, vermutlich Blut. Also auf mich wirkt das äußerst verstörend, vielleicht sogar als Verherrlichung von Menschenopfern. Anando wandte sich, naja, das kann man so sagen, aber in der Tat gilt diese Göttin, sie heißt Kali, als Frau Shivas. Hier unterbrach ihn Jesus. Ich dachte, das sei Parvati. Und Ananda erklärte, ja auch, aber das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Du darfst das alles nicht nur negativ sehen, weißt du, obwohl da schon ein ziemlich zerstörender Aspekt drin ist. Aber es gibt auch Positives. Schau doch nur auf diese Hand, die zeigt eine trostgebende, eine segnende Geste. Jesus sah seinen neuen Freund an. Das mag sein. Allerdings steht sie auch auf einen Menschen, vermutlich auf eine Leiche. Doch hier korrigierte Anando. Nein, nein. Das ist Shiva, der hat sich nur totgestellt. Erst als sie auf ihm tanzte, hatte sie ihn erkannt. Es war ihr so peinlich, dass sie ihm aus Scham die Zunge herausstreckte. Jesus beschloss, das einfach nicht zu kommentieren. Aber sein Schweigen musste wohl so deutlich gewesen sein, dass sich Anando veranlasst sah, ihn wieder aufzurichten. Also Jesus, das alles mag sich bedrückend anhören, aber es ermöglicht Amor Yadu den Tod zu besiegen. Er kann sterben und nach Tagen später wieder auferstehen. Das ließ Jesus hellhörig werden. Das wollte er auch können. Und so beschloss unser Held, so lange in diesem Ashram zu bleiben und sich anzupassen, wie es nötig war, um dieses Wunder der Auferstehung zu erlernen. Denn er hatte die vage Vermutung, dass ihm das eines Tages nützlich sein würde. Ja, er würde sich anpassen, würde alles mitmachen, was ethisch irgendwie vertretbar war, und Kraft aus seiner Freundschaft mit Anando ziehen. Danach würde er den Ashram verlassen und nie wieder zurückkehren. Zwar hatte er sich auf die Abmachung mit Amor Yadu eingelassen, jährlich vor Beginn der Regenzeit hier zu erscheinen, um 2/3 seiner Einnahmen aus der Zuschaustellung seiner Wunde abzugeben. Da er sich aber mit Sicherheit nicht für Wunde, Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen bezahlen lassen würde, war dieser Vertrag mit Amor Yadu gegenstandslos. Den Rest des Tages führte Anando Jesus im Ashram herum. Dabei ging es vor allem darum, ihn mit den anderen Männern bekannt zu machen. Hierbei hatte Jesus erwartet, vor allem die kennenzulernen, die mit ihm die Hütte teilen würden. Es stellte sich aber heraus, dass es keine feste Hüttenbelegung gab. Und bis zum Beginn der Regenzeit würden sowieso alle im Freien schlafen. Wie danach die Hütten aufgeteilt wurden, dafür schien es keine Regeln zu geben, außer dass die sogenannten Frauen eine eigene Hütte hatten. Es gab auch keine festen Gesprächsgruppen, wie Jesus das von den anderen klösterlichen Gemeinschaften kannte. Es war eben alles sehr unstrukturiert. Schließlich brachte Anando Jesus noch zum Haushaltsgelände, also dorthin, wo diese sogenannten Frauen ihre Arbeit verrichteten. »Das hier ist Mahila«, stellte Anando ihm eine der Frauen vor. Mahila war offensichtlich die älteste von ihnen. Er oder sie führte den Haushalt, die anderen drei sogenannte Frauen waren ihre Gehilfen. »Namaste, herzlich willkommen bei uns im Frauentrakt«, Mahila verbeugte sich zum Gruß mit gefalteten Händen vor Jesus. Mahila war eine fröhliche Person von gut 40 Jahren mit einem geflochtenen Bart, in dem mehrere Blüten steckten. Auch auf dem Kopfhaar hatte er oder sie einen kleinen Blütenkranz. Die anderen Frauen hielten sich im Hintergrund. Jesus fragte: »Was mich hier wirklich überrascht hat, ist, dass ihr hier Frauen, sogenannte Frauen habt, die Frauenarbeit machen. Wie kommt denn das?« Mahila erläuterte: »Das fing vor ungefähr 20 Jahren an. Damals war unsere Gruppe noch jung. Amayadu leitete sie mit noch zwei anderen Gefährten zusammen. Es gab immer wieder Streit, wer die einfachen Arbeiten zu erledigen hat, weil fast alle das als unter ihrer Würde ansahen. Ich war gewissermaßen die einzige Ausnahme. Irgendwann schimpften wieder alle, dass es so nicht weiterginge. Dann ergriff Amayadu, der schon damals der dominanteste unter den drei Führungsfiguren war, das Wort und wies darauf hin, dass alle sich als etwas Besseres dünkten und keiner die Frauenarbeit machen wollte. Es gäbe nur eine Ausnahme, Mani, so hieß ich damals. Der sei eine richtige Frau. Deshalb würde er mich zukünftig Mahila nennen, mir also einen Frauennamen geben. Das war schon ziemlich beleidigend. Aber da immer meine liebe Großmutter mir ein Vorbild war, sagte ich mir, dass ich damit leben könne, wie sie eine subalterne Rolle zu spielen, in dieser aber eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Ich brauchte aber Unterstützung durch mindestens zwei weitere Frauen. Insgeheim hoffte ich, dass wir wirkliche Frauen holen würden, mit denen ich dann zusammenarbeiten würde. Das fand ich damals perspektivisch sehr verlockend. Nachdem ich das ausgesprochen hatte, konnte ich nicht mehr zurück. Amayadu schlug vor, dass jeder der drei Redelsführer einen als Frau bestimmen sollte. Natürlich wurden mir die unbeliebtesten zugeteilt. Die drei verließen uns aber bald einer nach dem anderen. Dann bürgert es sich ein, dass alle, die zu unserer Gemeinschaft wollten, zunächst einige Zeit als Frau arbeiten mussten. Einige von diesen überstanden das nicht und verließen uns wieder. Die anderen konnten zu den Männern aufrücken, wenn wieder ein Neuling kam, der den Frauen zugeteilt wurde. Warum Amayadu bei dir eine Ausnahme gemacht hat, weiß ich nicht. Jesus wusste es, aber es zog es vor, es nicht zu thematisieren, sondern fragte: »Wie geht es denn dir damit? Du bist jetzt seit 20 Jahren auf diese Rolle festgelegt. Möchtest du nicht auch als Mann anerkannt werden?« Mahila schüttelte den Kopf. »Anfangs schon. Aber allmählich habe ich mich in dieser Rolle eingerichtet. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich eigentlich dieser Gruppe hier angeschlossen habe. Ich wollte wahrscheinlich einfach von zu Hause weg. Das war kurz nach dem Tod meiner lieben Großmutter. Ich bin hier gelandet und habe einerseits eine subalterne Rolle, andererseits ein gutes Auskommen und zumindest im Frauentrakt Anerkennung. Da bin ich die Chefin. Ich glaube, es lag auch etwas darin, dass mir Amayadu unter all den vielen Frauennamen den Namen Mahila gegeben hat.« Jesus sah ihn an. »Das verstehe ich. Deine Großmutter hieß wohl so.« Mahila nickte. Sie, er fühlte sich verstanden. Dann fragte Jesus, wie sieht eigentlich euer Arbeitstag als Frauen so aus? Und Mahila erklärte, wir stehen etwa eine halbe Stunde vor den anderen auf und machen Morgentoilette. Dann gehen wir mit den anderen zur Morgenmeditation, die dauert so etwa eine Stunde. Anschließend bereiten wir den kalten Morgenimbiss vor, während die anderen mit der Toilette beschäftigt sind. Danach frühstücken wir gemeinsam, anschließend räumen wir auf. Danach beginnen wir mit der Vorbereitung des Mittagessens, während eine von uns mit dem Esel rausgeht und Holz sammelt. Um die Mittagsstunde ist dann die Hauptmahlzeit. Danach räumt eine von uns auf, eine geht die Wäsche waschen, ich und noch eine gehen mit dem Esel nach Rajagriha zum Einkaufen. Manchmal bummeln wir dort noch etwas. Da habe ich schon ein gewisses Privileg. Jesus fragte nach, und Geld zum Einkaufen ist kein Problem? Mahila schüttelte den Kopf. Nein, wirklich nicht. Der alte, ich meine natürlich Amo Yadu, ist zwar ganz versessen darauf, dass wir Geld erwirtschaften, aber weiß eigentlich nicht, damit umzugehen. Das war anfangs ein Problem. Inzwischen gibt es allerdings ein für mich sehr günstiges Arrangement. Ich bin der Schatzmeister. Amo Yadu gibt mir das Geld, den größten Teil verwahre ich in einem Versteck, den keiner kennt, nicht einmal der Alte. Anfangs musste ich ihm immer bei Vollmond Bericht erstatten über alle Ausgaben. Er wollte auch die Rücklagen sehen. Inzwischen vertraut er mir aber so, dass ich ihm nur noch einmal vor Beginn der Regenzeit die Rücklagen zeige. Jesus sah sich um, niemand hörte ihm zu. Dann sagt er, ich bin überzeugt, dass du von dem Schatz immer einen Teil in ein separates Versteck abzweigst, falls du irgendwann gehst oder die Gemeinschaft zerfällt. Mahila lächelte und schwieg. Erst einige Zeit später fand Jesus heraus, dass Mahila einmal monatlich allein nach Rajagriha zum Einkaufen ging und dann einen Abstecher ins Bordell machte. Er ging dort allerdings nicht in seiner Rolle als Frau hin. Am Abend versammeln sich alle im Tempel und rezitieren gemeinsam ziemlich lange Mantras, sodass Jesus danach im Schlaf noch immer das eine Mantra für Kali im Kopf herumging. Om Shri Mahakali Akayala Nama, Om Shri Mahakali Maya Kama, Om Shri Mahakali Kaya Nama. Am nächsten Vormittag begann das Schlangenbeschwörerseminar. Dazu versammelten sich alle Männer des Ashrams auf einer Wiese auf dem Gelände. Amayadu saß etwas erhöht und hatte vor sich vier runde Körbe mit einem Deckel stehen. Als alle saßen, begann der Guru zu sprechen. Männer, hört! Wir beginnen heute mit der Arbeit mit Schlangen. In manchen Teilen Bharat Ganarajiyas ist die Arbeit mit Kobras sehr verbreitet. Im Gangestal aber wird dies nur noch vereinzelt von alten Leuten berichtet, die es in ihrer Kindheit sahen. Auch Handlungsreisende berichten davon. Im Umkreis von mindestens 10 Tagesreisen von hier, also dort, wo wir unsere Reisesaison umherziehen, ist diese Kunst verloren gegangen. Ich selbst habe sie vor mehr als 20 Jahren gesehen und im letzten Jahr vom Sohn eines Schlangenbeschwörers einiges über den Umgang mit Kobras erfahren. Auf dieser Basis habe ich mehrere Monate lang mit Schlangen experimentiert. Ich denke, dass wir das in der nächsten Reisesaison unsere Hauptattraktion machen werden, denn die Menschen gieren nach neuen Reizen. Tatsächliche oder vermeintliche Gefahren sind besonders beliebt. Daher habe ich beschlossen, dass wir ab heute mit Kobras arbeiten. Jesus hatte sich umgeblickt. Alle sahen gespannt, aber auch angstvoll auf den Meister. Im letzten Jahr hatten sie als Hauptattraktion mit Schmerzerduldung gearbeitet. Sie hatten auf Lagern aus spitzen Nägeln gelegen und auf Dornen gesessen. Zwei leichte Personen aus ihrem Kreis waren an Haken, die die Haut ihres Rückens eingehakt worden waren, 3 Meter in die Luft gezogen und dann mit kochender Milch übergossen worden. Jesus konnte die Angst in den Gesichtern der Männer sehen, die gleichwohl nicht den Mut aufbrachten, ihrem Guru Einhalt zu gebieten. Jesus hob eine Hand. »Meister, eine Frage!« Das war allerdings ungewöhnlich. Man fragte nicht, sondern lauschte und folgte dem Guru. So funktionierte das Guru-Prinzip. Aber jetzt wollte dieser Ausländer offensichtlich an dieser altbewährten Regel rütteln. Die Männer im Ashram, die sich als Brüder verstanden, was eine noch engere Beziehung als das Wort Freunde ausdrücken sollte, waren teilweise erstaunt, teilweise entsetzt über diese Dreistigkeit Jesu. Aber in ihnen keimte auch die Hoffnung, dass er das aussprach, was alle dachten, dass er nämlich den Sicherheitsaspekt ansprach. Amayado hatte Jesus mit festem Blick fixiert. Ihm gefiel die Wortmeldung nicht. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass Jesus der Fähigste unter den Brüdern war. Also wollte er erst hören, was dieser Mann zu sagen hatte, bevor er entschied, ob er in den Kampfmodus verfallen würde oder nicht. »Was willst du, Jesus?« fragte er streng. Der Nazarener nahm vorsichtshalber eine leichte Wutehaltung ein. Andererseits stand er aber auf, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. »Großer Guru, wir sind alle beeindruckt von euren außerordentlichen Fähigkeiten und dem klugen Vorgehen, zunächst mit den Tieren zu experimentieren, bevor ihr uns mit ihnen konfrontiert. Wie ihr wisst, haben viele von uns in den letzten Reisesaison trotz aller Bemühungen, zur Schmerztoleranz zu kommen, doch erheblich unter den Übungen gelitten. Meister, wir sind besorgt um unser Leben. Das Gift der Kobra ist in der Lage, Menschen zu töten, die weniger geschickt im Umgang mit den Tieren sind. Wie soll gewährleistet werden, dass niemand von uns während des Seminars oder unserer Auftritte ums Leben kommt?« Der Guru wartete einige Augenblicke, fixierte Jesus und sah in die gespannten Gesichter der Brüder. Dann sagte er, »Ich weiß, dass ich einiges von euch verlange, Männer, aber ich versuche alles Erdenkliche, um Todesfälle zu vermeiden. Daher habe ich zunächst allein mit den Schlangen experimentiert. Nunmehr weiß ich, wie wir sie behandeln müssen. Außerdem ist die Schlange nicht überall gefährlich. Der Gefahrenpunkt liegt in ihrem Giftzahn. Bei 2 Kobras habe ich den Giftzahn entfernt. Der wird zwar wieder nachwachsen, aber auf Monate hinaus haben wir mit diesen beiden Schlangen kein Problem. Bei den anderen muss der Giftzahn noch entfernt werden, was, wie ich inzwischen weiß, für einen einzelnen Mann sehr schwierig und auch gefährlich ist. Da du, Jesus, so besorgt um die Sicherheit deiner Brüder bist, werde ich dir die Ehre zuteil werden lassen, mit mir die Giftzähne der übrigen Kobras zu entfernen. Das war schon sehr geschickt von Amayado. Er hatte Jesu Frage zufriedenstellend beantwortet. Gleichzeitig hatte er den Fragesteller dazu verpflichtet, eine lebensgefährliche Tätigkeit auszuüben, bei der er von der Vorsicht des Meisters abhängig war. Dadurch konnten sich andere nicht ermutigt fühlen, das öffentlich zu hinterfragen, was er, der Guru, anordnete. Dann öffnete der Guru einen der Körper. Die Kobra lugte hervor. Der Guru erläuterte: Dies ist eine der beiden Schlangen, die keinen Giftzahn mehr hat. Ich gebe ihr jetzt Gelegenheit, sich an das Licht außerhalb des Korbs zu gewöhnen. Anfangs ist sie noch etwas benommen, weil sie seit gestern in den Korb gedöst hat. Sie muss sich erst wieder an das Licht und die vielen Eindrücke gewöhnen. Anschließend werde ich mit ihr spielen. Ich lasse sie dann auf mir herumkriechen. Ihr müsst wissen, es gibt zwei Sorten gefährlicher Schlangen. Das eine sind die Giftschlangen wie die Kobra, das andere Würgeschlangen. Dazu zählen unter anderem die Pythons. Diese töten ihre Opfer nicht durch Gift, sondern erwürgen sie. Viele Menschen, die meisten eigentlich, kennen den Unterschied nicht. Daher nehmen sie an, die Kobra könne sie erwürgen. Es ist aber völlig ungefährlich. Ich verwende daher die größte Kobra als diejenige, die auf mir kriechen wird. Das sieht gefährlich aus für diejenigen, die glauben, Kobras könnten einen erwürgen. Da sie keinen Giftzahn mehr hat, ist die Übung völlig ungefährlich. Jetzt nahm der Guru die über 2 Meter lange Kobra mit beiden Händen und legte sie über seine Schultern. Langsam schlängelt sich das Tier um ihn. Wenn sie sich um meinen Hals schlängelt, weite ich die Augen, als sei ich entsetzt und ängstlich. Das kommt immer sehr stark bei den Leuten an, lachte der Guru. Die Brüder ließen nun Beifallsbekundungen hören. Sie waren sichtlich erleichtert, dass doch wohl alles ungefährlich war. Dann erläuterte der Guru weiter. Aber nun, Männer, zu einer Darbietung, die wir Schlangenbeschwörung nennen. Hierzu verwende ich eine Kobra, die noch einen Giftzahn hat. Außerdem benutze ich hierbei eine Flöte. Der Guru zeigte ein etwa 1,5 Fuß langes Instrument, das aus einem Flaschenkürbis und 2 Hölzröhrchen mit Löchern drin bestand. Unten an der Flöte baumelten an einem Faden einige bunte Federn. Dann spielte er darauf eine kurze Melodie. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt alle Schlangen in ihrem Körper. Jesus und wohl auch die anderen erwarteten, dass sich die Deckel heben und die Schlangen hervorkommen würden. Doch nichts geschah. Als der Guru mit der Melodie zu Ende war, lächelte er schelmisch. Keine Schlange kam heraus. Wisst ihr warum? Alle schwiegen. Aber das war eine rhetorische Frage. Denn nur Amar Yadu konnte die Antwort. Und er erläuterte. Jeder, der einmal eine Schlangenbeschwörung gesehen hat, glaubt, die Musik würde die Schlangen veranlassen, sich im Takt zu wiegen. Aber das ist Unsinn. Während meiner Experimente habe ich herausgefunden, dass Schlangen taub sind. Sie hören absolut gar nichts. Es ist eigentlich kein Wunder, oder hat jemand von euch schon mal eine Kobra mit Ohren gesehen? Das war wieder einmal eine der merkwürdigen Fragen, mit denen der Guru bei öffentlichen Auftritten Heiterkeit endete. Auch die Brüder waren belustigt. Doch jetzt wird es ernst, sagte der Guru. Jetzt kommt die Nummer mit der giftigen Schlange. Er entfernte den Deckel des Korbes, griff zur Flöte und begann zu spielen, wobei sein Körper und damit auch die Flöte im Takt der Melodie hin und her wiegte. Langsam richtete sich die Kobra auf. Sie begann auch, sich im Takt der Melodie zu wiegen. Jetzt bewegte der Guru sogar eine Hand von der Flöte weg und berührte die giftige Kobra. Alle hielten den Atem an. Schließlich spielte er mit der linken Hand weiter auf der Flöte, während er mit der rechten den Deckel nahm und die Kobra in ihren Korb drückte. Alle Zuschauer waren ob dieser Vorführung erregt und redeten heftig miteinander. Nach einigen Minuten ließ Amo Yadu einen schrillen Klang auf der Flöte ertönen, worauf alle wieder zu ihm sahen und ihm zu lauschen. Männer, das sah jetzt relativ einfach aus. Aber es gelingt nur, wenn man weiß, was und wie man es machen muss. Zunächst einmal, die Schlange ist bereits einige Zeit vor der Aufführung im Korb gewesen. Denn das ist eine reizarme Umgebung. Wichtig ist auch, dass der Korb mindestens eine Stunde vor der Aufführung nicht bewegt wird. Denn diese Bewegungen wären ja wieder Reize, die der Schlange zu mehr Achtsamkeit zwingen. Wir brauchen aber zu Beginn eine dösende Schlange. Der Lärm auf den Märkten, auf denen wir auftreten, ist hingegen unproblematisch, weil die Kobras ja taub sind. Die Musik lenkt nur die Menschen ab, gaukelt ihnen etwas vor. Wie bei allen Tricks kommt es darauf an, die Menschen vom eigentlichen Geschehen abzulenken. Wird der Deckel des Korbes entfernt, schreckt die Schlange auf. Aber sie hat ein Problem, sie ist geblendet, sie kann wegen der plötzlichen Helligkeit nicht sehen. Das Erste, was sie dann schemenhaft erkennt, bin ich, ein Mensch, ein potenzieller Feind. Ich könnte sie angreifen und töten wollen. Würde ich mich der Schlange nähern, so würde sie blitzartig vorschnellen und zubeißen, sobald ich mich ihr auf etwa einen Fuß nähere. Daher bleibe ich in 2, besser 3 Fuß Entfernung. Ich bewege mich zum Klang der Melodie hin und her. Dass das mit der Melodie zu tun hat, glauben die Zuschauer, die die Melodie hören. Die Schlange weiß nichts von der Melodie. Sie sieht nur meine Bewegung. Da sie mich für einen potenziellen Feind hält, nimmt sie an, ich würde ausloten, wie ich sie angreifen kann. Sie bewegt sich also im gleichen Rhythmus wie ich, um jederzeit attackieren zu können, wenn ich ihr zu nahe komme. Allmählich haben sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt. Sie sieht jetzt die Flöte in meiner Hand. Diese hat 1 oder 2 Stäbe und darüber die Kugel eines Flaschenkürbisses. Unten einen Stab oder eine Kugel. Das sieht fast aus wie die Physiognomie einer anderen Kobra. Die über ihrem schlanken Körper auch eine fast kreisförmige Ausbuchtung hat. Diese vermeintliche andere Kobra ist ein potenzieller Sexualpartner. Und dieser Partner wiegt sich im gleichen Rhythmus hin und her. Zur Angst vor dem Feind kommt nun also noch die geschlechtliche Erregung. Gleichzeitig wird der Blick allmählich klarer. Sie erblickt das Federspiel, das einen Faden an der Flöte hängt. Das könnte ein Vogel sein, also Nahrung für sie, die hungrig im Korb lag. Nach der Ruhe im Korb, also eine immense Reizüberflutung, ein vermeintlicher Feind, ein möglicher Partner im Liebesspiel und etwas zu fressen. Die Schlange ist jetzt total verwirrt und weiß nicht, was sie tun soll, wo sie zuerst zulangen soll. Vielleicht ist sie auch noch wegen der rhythmischen Bewegungen schwindlig. Dann kommen noch die Menschen und das Treiben im Hintergrund, im Umfeld dazu. Sie ist total verwirrt. Zudem habe ich sie noch berührt, ein zusätzlicher Reiz, den sie gar nicht mit all dem anderen auf eine Reihe bringen kann. Aus dieser Wirrnis erlöse ich sie, indem ich sie mit dem Deckel in den Korb drücke. All das, Männer, werden wir in den nächsten Tagen üben. Noch Fragen, Männer? Jesus war durchaus bewusst, warum der Guru immer Männer sagt und nicht Brüder. Er wollte eine Distanz schaffen. Brüder begegnen sich auf einer Stufe, sie sind gleichberechtigt, brüderlich. Der Guru aber steht höher. Ihn zu hinterfragen ist in diesem System nicht möglich. Er wollte also doppelte Distanz schaffen. Einmal zwischen sich und den Männern, zum anderen durften sich auch diese Männer als etwas Besseres dünken, denn es gab noch die vier sogenannten Frauen, die die Unterschicht bildeten, die Arbeiterklasse. Der Guru reproduzierte also mit seiner Anrede ein ähnliches Modell wie die indische Kastengesellschaft. Da war er ganz inne. Jesu Frage einige Minuten zuvor schien jedoch auch noch einen anderen ermutigt zu haben, eine Frage zu stellen. Aber doch nicht so, dass sich Anando traute, sich direkt an den Meister zu wenden. Er fragte also Jesus, warum hat er denn dieser Kobra nicht den Giftzahn gezogen? Jesus sah seinen Freund an. Vermutlich war ihm die Sache zu gefährlich. Daher will er mich dazu rekrutieren, ihm zu helfen. Doch nachdem er seinen Freund geantwortet hatte, wendete sich Jesus an Amoyadu. Meister, wäre es nicht besser, auch dieser Kobra den Zahn zu ziehen? Der Meister lachte. Die Menge liebt den Nervenkitzel. Sie will gefährliche Dinge sehen. Wenn ihr auftretet, könnt ihr selbstverständlich mit entgifteten Schlangen arbeiten. Ich aber werde die Schlange, die ich auf dem Markt habe tanzen lassen, zum Schluss packen und sie in einen Käfig sperren. In einen Käfig mit einem Huhn. Das Huhn gerät selbstverständlich in Panik. Die Schlange ist jetzt nicht mehr durch konkurrierende Reize abgelenkt. Sie beißt das Huhn, es gibt einen kurzen Todeskampf, dann verschlingt die Kobra das Tier. Das Volk will sich gruseln, es will Blut sehen. Ich werde diese Gelüste bedienen und damit gut verdienen. Du aber, Jesus, wirst heute Nachmittag mit mir zusammen vier weiteren Kobras die Giftzähne ziehen. Oder hast du etwa Angst? Jetzt waren alle Augen auf ihn gerichtet. Jesus sah den Guru an. Ich bin mir der Ehre bewusst, euch bei dieser Gelegenheit assistieren zu dürfen und würde mich ebenso freuen, wenn ihr mir anschließend die Gelegenheit geben würdet, von euch unter vier Augen beraten zu werden. Damit hatte Jesus seinen Guru ähnlich in die Pflicht genommen wie dieser ihn. Denn es wäre für den Guru ein Gesichtsverlust gewesen, dies zu verweigern. Während die anderen am Nachmittag ersten Körperkontakt mit den beiden entgifteten Kobras einübten, ging Jesus ins Schlangenhaus zum Zähneziehen. Amoyadu hatte sich ein Verfahren ausgedacht, bei der er selbst die Schlange mit einer Astgabel direkt unterhalb des Kopfes fixierte und sie dann so hoch hielt, dass er den Kopf hielt, Jesus aber mit einer Zange den Zahn ziehen musste. Das bedeutet, dass Jesus derjenige war, der eindeutig stärker gefährdet und dabei noch dazu von Amoyadu abhängig war. Würde der nämlich loslassen, wäre es um Jesus geschehen. Dieser war sich jedoch sicher, dass Amoyadu ihm nicht nach dem Leben trachtete. Zwar war er hier der Einzige, der dem Guru Paroli bieten konnte und daher eine potenzielle Gefahr für die Autorität des Meisters. Aber er hatte dem Guru zwei Drittel seiner Erträge aus Zauberkunststücken versprochen. Und Amoyadu war bekanntlich sehr gierig. Jesus aber freute sich auf das Vier-Augen-Gespräch mit dem Guru. Bei dieser Gelegenheit würde er das aussprechen, weswegen er wirklich in diesem Ashram gelandet war. Das aber steht nicht mehr in diesem Kapitel, sondern in dem Kapitel Tod und Auferstehung.